Ja, nehmt mal eure Bibel raus, dann ist es auch gut, das Licht zu haben, weil dann kann man auch sehen. Der Tag wird kommen. Da wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Herr ist. Das, was wir gerade gesungen haben, wird sich erfüllen in einer Weise, wie wir uns das nicht vorstellen können heute. Wir singen dieses Lied oder wir singen Lieder zur Anbetung Gottes und wir empfinden vielleicht dabei so tief und sind bewegt in unserem Herzen und dennoch können es uns nicht vorstellen, Gott von Angesicht zu sehen und ihm ja diese Ehre zu geben. Es ist ein Vorgeschmack, aber es ist noch nicht die Erfüllung. Und das, was wir vielleicht empfinden, während wir so anbeten und ja, von aus dem tiefsten unseres Herzens durch den Heiligen Geist im Grunde ja, zu diesem Punkt kommen, wo wir uns Gott vollkommen hingeben, wo wir sagen, du bist unser Gott und König, du bist mein Gott und mein König. Mein Herr und mein Gott. Es ist dieser Moment, den Thomas erlebt hat, als er den auferstandenen Jesus gesehen hat. Und Jesus zu ihm gesagt hat, hier, komm, fass hinein. Und Thomas ist zusammengebrochen, ist niedergefallen vor ihm und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Es ist dieser Moment, und es ist nicht nur ein Moment, sondern es ist dann die Ewigkeit, die sich erfüllt. Und Geschwister, es ist, wenn ich an diesen Punkt komme, ein Stück weit in meinem Leben, es ist immer nur, ich näher mich dem immer wieder nur an. Ich komme wieder, immer wieder an den Punkt. Es ist nicht nur im Gottesdienst hier in der Anbetung oder so. Manchmal ist es zu Hause, im stillen eigenen Gebet. Manchmal ist es, ja, mittendrin im Dienst für Gott, dass ich an diesen Punkt komme, wo ich sage, ja, yeah, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Und ich sage es nicht nur oder ich denke es nicht nur, sondern es ist im tiefsten Innern meiner Seele. Und es ist auf der einen Seite etwas, was mich zutiefst demütigt, wo ich zutiefst vielleicht sogar erschrocken bin oder zutiefst überzeugt bin von meiner eigenen Unwürdigkeit. Und gleichzeitig ist es eine so große Erfüllung für mein Herz, wenn ich Gott wirklich 100% anbete. Es ist die Erfüllung meines Lebens. Es gibt nichts Wunderbares, nichts Herrlicheres, nichts Größeres als Gott ganz, von ganzem Herzen anzubeten. Das ist das Ziel unseres Lebens. Und das ist das, worum es in Jakobs Leben geht. Wir gehen durch Jakobs Leben. Wir gehen durch 1. Mose. Und darum geht es zu diesem Punkt. Will Gott Jakob bringen. Und es ist wunderbar zu sehen, wie Jakobs Leben am Ende tatsächlich damit auch endet, mit der Anbetung. Damit endet sein Leben. Aber es gibt einen Punkt in dem Leben von Jakob, wo er sozusagen schon vorher dorthin gelangt, zu diesem Punkt der vollen und ganzen Anbetung. Und das ist in Bethel. Das ist der Moment, der Tag, an dem er das erfüllt, was Gott ihm gegeben hat, ganz am Anfang seines Weges mit Gott. Wisst ihr, er hat uns zuerst geliebt, das haben wir gesungen. Du hast mich zuerst geliebt. Ich erinnere einfach nur noch mal ganz kurz an diese Momente in Jakobs Leben. Und es ist in 1. Mose 28, wo Gott ihm auf wunderbare Weise begegnet und ihm genau das voraussagt. Ich werde mit dir sein. Ich bin der Herr deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Und ich werde dich segnen und ich bin mit dir, nicht nur mit deinem Vater, mit deinem Großvater, sondern ich bin mit dir. Überall, wo du hingehst. Und ich bring dich zurück in dieses Land. Ich bring dich zurück in dieses Land. Es ist eine wunderbare Verheißung, die nicht nur für Jakob gilt, sondern die sich sozusagen in höherer Weise als Prophetie für das ganze Volk Israel erweist. Auch das Volk Israel ist in die Fremde gezogen, ist ins Exil gegangen. Und Gott hat durch die Propheten vorausgesagt, sie werden zurückkehren in ihr Land. Und haben wir es nicht erlebt? Es ist nicht was Großartiges, die Erfüllung der Prophetie Gottes leibhaftig zu erleben? Wenn es dir irgendjemand erzählt hätte, du würdest es nicht glauben, dass ein Gott in ein Volk hineingesprochen hat, tausende von Jahren zuvor. Es wird eines Tages nach einer langem Exil, wird es zurückkehren in sein Land. Wer von uns würde das glauben? Keiner. So ein Quatsch. Das gibt's doch nicht. In Jakobs Leben hat sich das auch ereignet. Gott hat ihm vorausgesagt, du ziehst jetzt in die Fremde, aber du wirst zurückkehren in dein Land. Und wisst ihr, das war für Jakob nicht so klar und nicht so selbstverständlich. Und wir haben gesehen, welche Ängste er hatte, als er zurückgekehrt ist. Er wusste nicht, ob sein Bruder ihn mit seinen 400 Mann ausradieren würde. Das war ihm nicht klar. Es war nicht selbstverständlich. Vom menschlichen Standpunkt her unmöglich. Aber Gott hat es vorausgesagt und er hält sein Wort. Ich bringe die zurück in dieses Land. Und was sagt er in Kapitel 28 noch? Er sagt, überall, wohin du hingehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Und wisst ihr, Jakob ist davon so bewegt, dass er sagt, ich will zu diesem Ort zurückkehren und hier will ich ein Haus Gottes bauen. Hier will ich dich anbeten. Hier ist der Ort, wo du mir begegnest bist. Und wenn du mich hier zurückbringst, ich werde mein Leben dir geben. Der Herr soll dann mein Gott sein. Später wird es heißen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott Abrahams und Isaaks, sondern der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott hat keine Enkelkinder, sagen wir mal so schön. Gott hat nur Kinder. Und dies ist der lange Weg Jakobs, dahin zu kommen, dass er ein Kind Gottes wird. Dass er wirklich das wird, wozu er berufen ist. In Kapitel 28 wurde er berufen dazu, ein Kind Gottes zu sein. Aber er hatte seine Vorbehalte und er hat gesagt, ja, wenn Gott, wenn du das alles für mich tust, dann sollst du mein Gott sein. Wir haben gesehen, dass diese ganze Zeit bei seinem Onkel Laban eine Schule war, eine Erziehung Gottes in seinem Leben. Von seinem trickreichen Onkel geknechtet und betrogen und ausgetrickst. Geht Jakob dennoch reicher zurück, als er hingekommen ist? Und er bekennt ganz deutlich, er ist schon so weit durchgedrungen, dass er erkennt und Gott dankbar ist. Er hat ein dankbares Herz. Er weiß, das ist Gnade Gottes. Ich bin so reich geworden. Gott hat mir das Geschenk. Ich bin ihm so dankbar. Ich bin nicht würdig all dieser Gnade. Er hat erkannt, was Gnade ist. Und dennoch ist er immer noch am Ringen mit seinem Fleisch. Und wir haben das gesehen in seinem Kampf mit dem Engel, dass er in diesem Ringen sich sein Ringen widerspiegelt, was in unserem Innern stattfindet, zwischen Geist und Fleisch. wo er immer noch die Dinge kontrollieren will, wo er immer noch die Dinge selbst beherrschen will, wo er immer noch die Sachen selber regeln will und nicht im Vertrauen auf seinen Gott lebt. Und dann dieser Moment, wo er endlich loslässt. Es ist so ein erster Moment der ganzen Hingabe, der ganzen Anbetung, als er schreit, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Er kehrt zu Esau zurück, er erlebt Versöhnung mit seinem Bruder auf wunderbare Weise. Das hat uns Stefan Eschke so schön ausgelegt vor 2 Wochen. Und dann hat uns Stefan aber auch gezeigt am Ende von Kapitel 33, dass Jakob eben nicht nach Bethel zurückkehrt, um dort dem Herrn ein Haus zu bauen. Er macht diesen allerletzten Schritt zur ganzen Lebenshingabe nicht. Er baut sich seine Hütte statt das Haus Gottes. Er wird sesshaft, er ist ja eigentlich ein Nomade. Aber das Bedeutendsame ist in Vers 17 von Kapitel 33, dass da steht, Jakob brach auf nach Sukkot und baute sich ein Haus und seinem Vieh machte er Hütten. Na, die Geschichtswissenschaftler werden dann sagen, ja, das ist ja ein spannender Moment, als die Nomaden sesshaft wurden. So, ne? Der ist hier eingefangen sozusagen in dieser Geschichte. Jakob wird sesshaft, aber wo? Nicht in Bethel. Nicht dort, wo Gott ihm begegnet war. Nicht dort, wo er dem Herrn sein Herz weihen wollte und ein Haus weihen wollte, sondern er baut sich selbst ein Haus in Sukkot nahe bei Sichem. Er richtet dort einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Ja, er bekennt ihn als seinen Gott und er betet ihn auch dort an. Aber er ist noch nicht nach Bethel zurückgekehrt. Da ist immer noch ein Stück Fleisch in seinem Leben. Und dieses Fleisch, das wirkt sich so fatal, so finster aus in seinem Leben, weil er zulässt, dass etwas in ihm nicht Gott gehört. Weil er zwar mit dem Mund bekennt, aber nicht mit seinem ganzen Herzen glaubt und vertraut. Wir wollen nicht zu denen gehören, von denen das Wort Gottes spricht. Wenn du sagst, wenn du davon sprichst, wenn du sagst, dass du Gemeinschaft hast mit Gott und wandelst in der Finsternis, dann bist du ein Lügner. Jesus hat nichts mehr verabscheut als die Heuchler. Diejenigen, die sagen und die nach außen hin so tun, als ob, aber nicht wirklich ganze Sache machen, in ihrem Herzen doch ihre Räuberhöhle haben. Deren Anbetung nur äußerlich ist. Da hat Amos ein ganz heftiges Wort zu. Er sagt dazu, schafft mir das Geplärr eurer Lieder aus meinen Ohren. Ich will es nicht hören. Das ist kein Wohlgefallen für mich. Da habe ich keine Freude dran. Geschwister, und wenn wir jetzt in Kapitel 34 lesen, das ist eins der finstersten Kapitel der Bibel irgendwie. Und das, wo Jakob eigentlich nach Hause gekehrt ist, wo sich die Verheißungen seines Lebens erfüllt haben. Er ist arm ausgegangen und ist reich zurückgekehrt. Gott hat ihn so reich gesegnet, beschützt und bewahrt auf all seinen Wegen. Aber er lässt es zu, dass jetzt etwas passiert, was so finster ist, so zerstörerisch. Und wie Gott uns das sagt in Römer 8, Vers 28. Er sagt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Am Ende dient es Jakob und den Seinen zum Besten. Aber um welchen Preis? Der Preis ist hoch, weil die Sünde groß ist. da ist noch etwas, was nicht Gott gehört. Und das Zeichen dafür ist, dass er nicht nach Bethel zurückkehrt. Erst in Kapitel 35 kehrt er zurück nach Bethel. Erst in Kapitel 35 sagt er seiner Familie, tut die Götzen weg. Erst in Kapitel 35 räumt er sein Leben auf. Davor ist Kapitel 34. Wir lesen das jetzt. Und Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Dina, sie war namentlich schon unter den Kindern Jakobs erwähnt worden, weil Mose hier, inspiriert durch den Heiligen Geist, schon wusste, okay, über Dina gibt es mehr zu berichten. Deswegen wird sie gesondert erwähnt. Die anderen Töchter werden nicht mit Namen genannt. Sie sind für die Erbfolge nicht von entscheidender Bedeutung. Deswegen werden sie ausgelassen. Aber Dina wird ganz besonders erwähnt. Und das zeigt ihre Wertschätzung. Sie wird nicht nur an dieser Stelle erwähnt, am Anfang, wo Jakob diese Kinder geboren werden, sondern sie wird auch am Ende erwähnt, als Jakob mit seiner ganzen Familie nach Ägypten auswandert. Aber dazwischen steht diese grausame Geschichte, wo Dina eine wichtige Rolle spielt. Und hier wird uns etwas über Dina gesagt, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte. Sie ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Stefan hat uns das schon gesagt. Es ist ein gefährliches Unterfangen, wenn wir mit der Welt flirten. Wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Es geht hier um etwas anderes als das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium aller Schöpfung. Er hat gesagt, geht hin und mache zu Jüngern alle Nationen. Er hat aber nicht gesagt, macht euch die Nationen zu Freunden. Werdet Freunde der Welt. Er hat immer gesagt, ihr seid nicht von dieser Welt, sondern ihr seid nur in der Welt. Ihr seid aber als Licht in der Welt, so wie ich das Licht in der Welt bin und die Welt in der Finsternis ist. Und die Finsternis versucht, das Licht auszulöschen. Das ist ein Kampf. Aber wir sehen in den Menschen in dieser Welt nicht unsere Feinde. Das sehen wir nicht. Wir haben keine Angst vor ihnen. Wir wissen, das sind verlorene Seelen, die Gott gewinnen will. Und wir strecken uns zu ihnen aus und zeigen ihnen die Liebe Gottes, um sie für Christus zu gewinnen. Aber nicht, um eine Freundschaft mit ihnen einzugehen, die letztendlich dazu führt, dass wir in die Welt hineingezogen werden und eins uns machen mit der Welt, mit der gottlosen Welt. Dina macht sich auf, um die Töchter des Landes zu sehen. Sie flirtet mit der Welt. Wo ist ihr Vater? Wo ist ihre Mutter? Wo sind ihre Brüder? Um sie zu warnen, um sie aufzuhalten. In der Geschichte der Menschheit, und das ist etwas, was Gott vorausgesagt hat. Er hat vorausgesagt, Eva und Adam, er hat ihnen vorausgesagt, da wird diesen Kampf der Geschlechter geben. Dein Verlangen wird nach deinem Manne sein, aber er wird über dich herrschen. Wir sehen den Kampf der Geschlechter. Auf der einen Seite, schöpfungsgemäß, sind sie zueinander hingezogen. Aber als Folge des Sündenfalls kämpfen sie um die Vorherrschaft. Wer kann wen bestimmen? Wer kann über wen herrschen? Und jeder der Parteien hat so seine eigenen Mittel und seine eigenen Wege. Und wie Gott es zu Eva gesagt hat, der Mann tut es auf seine Art und Weise, mit Gewalt. Und ein Teil dieser Gewalt ist, dass in vielen Kulturen oder vielleicht sogar fast in allen Kulturen, ja selbst im Christentum, wo es eigentlich vom Wort Gottes her anders sein sollte, aber der Teufel gibt uns ja, er verdreht die Schrift und er macht uns deutlich, ja, die Frauen sind ja böse. Sie haben doch die Sünde in die Welt gebracht. Sie haben doch Adam verführt. Eva hat doch Adam verführt. Eva ist schuld. Wir müssen aufpassen mit den Frauen. Die sind böse. Ich habe ein interessantes Gespräch gehabt. Wir machen so Ehevorbereitungskurse, verliebt, verlobt, verheiratet. Und dann gehen wir durch diese ganzen Texte durch, auch durch 1. Mose 1, 2 und 3. Wie Gott das alles sich gedacht hat, wie die Schöpfung ist, wie Gott sich eigentlich das gedacht hat mit Mann und Frau und was dann am Ende daraus geworden ist durch den Sündenfall. Und habe ich so reingefragt in die Runde und habe gesagt, wie seht ihr das? Wer ist schuld am Sündenfall? Adam oder Eva? Ja, vielleicht ist solch eine Frage gar nicht legitim, vielleicht sollte man so eine Frage gar nicht stellen. Aber sie taucht auf, wenn du Römer 5 liest, lass uns mal Römer 5 aufschlagen, Römer 5, Vers 12. Da sagt uns Paulus, er trifft eine Aussage und das führt unweigerlich zu der Frage, wer ist schuld, Adam oder Eva? Römer 5, Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben und so weiter und so weiter und so weiter. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Durch welchen denn? Adam. Eva! Kam die Antwort. Die Antwort war Eva. So, wenn du die Geschichte liest, ist doch Eva, die die Frucht genommen hat. Sie hat doch zuerst reingebissen. Sie hat's doch dann Adam gegeben. Aber hier steht in Römer 5, Vers 14, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Die Bibel beantwortet es selber. Sie stellt die Frage und sie gibt die Antwort. Wer hat gesündigt? Adam oder Eva? Wer ist schuld? Adam ist schuld. Und wenn du die Geschichte genau betrachtest, dann siehst du das auch. Weil nämlich Gott, als er dann seine Menschen befragt zu diesem Sündenfall, er Adam ruft und sagt, Adam, wo bist du? Er sagt, ja, ich habe mich versteckt. Er zieht Adam zur Verantwortung. Denkt ihr, Gott wusste nicht, dass Eva die Frucht genommen hatte? Nein, er zieht Adam zur Verantwortung, weil er der Verantwortliche ist. Er hat versagt. Zuallererst hat er versagt. Er hat darin versagt, einzugreifen, als die Schlange Eva zu verführen versucht hat. Er hat nicht für seine Frau gekämpft. Er hat sie nicht beschützt. Er hat sie nicht zur Seite gezogen und hat zu ihr gesagt, du hör mal, das was die Schlange, lass uns mal zu Gott gehen. Lass uns Gott mal fragen, was er dazu sagt. Hat er nicht gemacht? Er war die ganze Zeit bei ihr, steht da, Eva gab die Frucht, nachdem sie genommen und gegessen hat, gab sie die Frucht ihrem Mann bei ihr. Er war bei ihr. Er war nicht bei Gott, er war bei ihr. Und er blieb auch bei ihr. Auch in ihrer Sünde blieb er bei ihr. Er ist der Verantwortliche. Und das ist wichtig in dieser Geschichte. Es geht um Vergewaltigung. Und über die Geschichte wurde so oft gesagt, ja, Vergewaltigung, das ist die Schuld der Frau. Das ist sie aber nicht. Und selbst da, wo sie Anteil daran hat. Wie gesagt, Dina geht den Weg in die Welt. sie verlässt den Weg Gottes. Und ja, sie hat ihre eigene Schuld, so wie Eva ihre eigene Schuld hatte. Aber verantwortlich sind die Männer hier, ist der Vater Jakob. Er ist der verantwortliche Beschützer seiner Tochter. Er ist der Lehrer seiner Tochter. Er ist verantwortlich dafür, dass sie nicht in die Welt hinausgeht und die Freundschaft mit der Welt sucht. Darin hat er versagt. Darin habe ich versagt. Dass meine Töchter hinausgegangen sind in die Welt und hineingefallen sind in Sünder. Darin habe ich versagt. Da sah Sichem sie, der Sohn des Hevitas Hamor, des Fürsten des Landes, und er nahm sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Die Welt ist grausam. Sie vergewaltigt uns. Du willst vielleicht nur eine nette Freundschaft anfangen. Aber wenn du dem Teufel den kleinen Finger reißt, er nimmt die ganze Hand und er reißt dich hinfort und vergewaltigt dich. Er benutzt dich einfach nur. Er ist getrieben von seiner Begierde und seiner Geilheit. Das, wofür Gott uns unsere Sexualität gegeben hat, ist, dass wir einem anderen Menschen dienen, ihn segnen, ihn glücklich machen. Stattdessen benutzt Sichem das, was Gott ihm gegeben hat, das Gute, was Gott ihm gegeben hat, zum Fluch, um zu zerstören. Das ist teuflisch. Da sah Sichem sie. Es fängt an mit dem Sehen. Jesus sagt, wenn du nur mit Begierde auf deine Schwester blickst, auf die Frau deines Nächsten, wenn du mit Begierde auf sie blickst, dann hast du schon in deinem Herzen die Ehe mit ihr gebrochen. Es ist eben nicht die Frau, die sich verschleiern muss, sondern es ist der Mann, der sein Herz reinigen lassen muss von Gott. Wir müssen unsere Herzen reinigen lassen. Es war gut, wir haben uns als Männer getroffen zum Gebet drüben. Und es ist gut, wenn wir uns um 5:30 hier am Mittwoch treffen zum Gebet für alle, für allen, die das möglich ist. Wir haben unsere jungen Brüder, die schon seit letztem Jahr sich regelmäßig treffen, um miteinander Sünde zu bekennen, was Pornografie angeht, was Unreinheit in der Sexualität angeht, um davon frei zu werden, um das zu überwinden. Weil wir sind Fleisch, wir sind fleischlich. Aber Gott hat uns erlöst und errettet, nicht nur damit wir seine Kinder sind, nicht nur damit wir Vergebung der Sünden empfangen, sondern dass wir Überwinder werden, dass wir den Bösen überwinden, dass das Wort Gottes in uns ist und wir stark sind und den Bösen überwinden. Dahin will Gott uns führen. Er will uns dahin erziehen, dass wir solche Männer werden, die nicht getrieben sind von ihrer Lust. Ich bin Gott dankbar, dass er Gnade walten lassen hat in meinem Leben. Ich war in 2 Punkten, war ich soweit. Wäre ich bereit gewesen, eine Frau zu vergewaltigen. Und er hat Gnade walten lassen in meinem Leben, dass ich es nicht getan habe. Ich bin Gott dankbar. So oft gibt es Situationen, wo wir Getriebene sind. Aber Gott will nicht, dass wir unserem zerstörerischen Trieb nachgehen, sondern er will, dass wir Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, das ist eine Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, ist die letzte der Charaktereigenschaften, die in der Frucht des Geistes aufgezählt werden. Und es ist sowas Wertvolles, weil es Liebe ausdrückt. Letztendlich ist die Frucht des Geistes Liebe. Und Liebe heißt Respekt, Achtung, den anderen höher als achten als mich selbst. Wisst ihr, und das ist nicht nur eine Frage, wisst ihr, das kann sich in vieler Weise ausdrücken. Das hier ist das Extrembeispiel der Vergewaltigung. Der Mann gebraucht einfach seine körperliche Stärke, um die Frau hier zu überwinden und sie gefügig zu machen für seinen Willen, für seine Befriedigung. Aber dahinter steckt auch ein völlig falsches Konzept von Sexualität. Es war wunderschön, als wir als Männer zusammensaßen im letzten VVV-Kurs und einer der Jungs sagte, ey, jetzt begreife ich, das ist ja ein völlig anderes Konzept von Sexualität, als wie es in der Welt ist. Das ist eben nicht, dass ich und meine Begierde und meine Befriedigung im Mittelpunkt steht, sondern dass es um den anderen geht. Dass ich mit meinen Körper sozusagen, dass es nicht meiner ist, sondern es gehört Gott und dann meinem Ehepartner. Und im gegenseitig sich hingeben in der Ehe, dienen wir einander und segnen einander. Dafür hat Gott uns geschaffen. Nicht damit wir unseren Körper missbrauchen als Waffe, weder in Gewalt noch in sich entziehen. Das kann auch Gewalt sein. Sich dem anderen zu entziehen ist auch eine Gewalt in der Ehe. Das sagt Paulus so. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft und begleitet mit Gebet. Denn das ist ganz normal, dass wir Zeiten haben in der Ehe, wo wir keine sexuelle Gemeinschaft haben oder nicht miteinander schlafen. Ne? Das ist ganz normal. Solche Zeiten gibt es. Detlef, steh auf, setz dich auf den harten Stuhl. Ich habe keine Lust, dass du nochmal schnarchst hier. Sorry, dass ich so deutlich werde hier. Okay. Also ihr seht, das ist eine ernsthafte Geschichte. Ne? Nehmt das mit, betet darüber. Echt, das ist eine ganz wichtige Sache, dass Gott uns reinigt und uns, ja, dass diese Frucht des Geistes in uns wächst. Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung. Dass wir auch mit unserem Körper wirklich lieben. Dass wir unsere Kraft einsetzen zum Guten, um Schwache zu beschützen, nicht um Schwache zu vergewaltigen, um Schwache auszunutzen für uns. Okay, wir gehen hier mal weiter. Vers 3. Und seine Seele hing an Dinah, der Tochter Jakobs, und er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens. Jetzt auf einmal, na, jetzt will er sie doch auch mit Liebe gewinnen. Das ist so oft so, dass wir den fünften Schritt vor dem ersten gehen. Lass uns lernen von Gott wirklich den ersten Schritt und dann den zweiten und dann den dritten, bis dann die Hochzeitsnacht kommt, die wunderbare Schöne oder vielleicht auch nicht so Schöne, aber manchmal kann es sehr schön sein, manchmal vielleicht auch nicht so, aber zur Hochzeit hin, zur Ehe hin, ein Schritt nach dem anderen. Er geht die völlig falsche Richtung. Und das Gesetz spricht auch darüber, das Gesetz des Mose spricht darüber. Ja, es gibt eine Situation, okay, dann haben die schon geschlafen, gut, dann sollen sie dann auch dementsprechend heiraten und dann muss er ein bestimmtes Strafgeld bezahlen und so weiter. Ne? Und lass uns doch nicht so machen wie die Welt. Ein Schritt nach dem anderen. Gut, er versucht das den ganzen Mist, den er gemacht hat, wieder irgendwie zu gerade zu rücken. Man sieht aber, er hat sich selbst ins Verderben geritten mit seiner Impulsivität, mit seiner, dass er sich von seiner Begierde so treiben lässt. Das bringt ihn den Untergang. Sichem sagte zu seinem Vater Hamor, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Es ist auch diese Besessenheit, diese Obsession, ne? Die muss es sein, die begehre ich. Was sie will, das zählt nicht. Was gut für sie ist, das ist hier völlig egal. Und Jakob hatte gehört, dass er seine Tochter Dina entehrt hatte. Ja, er hat ihr keine Ehre, keinen Respekt erwiesen. Seine Söhne aber waren mit seinem Vieh auf dem Feld, so schwieg Jakob, bis sie kamen. Und Hamor, der Vater Sichems, kam heraus zu Jakob, um mit ihm zu reden. Und die Söhne Jakobs kamen vom Feld. Als sie aber davon hörten, fühlten sich die Männer gekränkt und wurden sehr zornig, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen. Ehre ist hier ein ganz wichtiger Begriff. Aber die Männer hier sind getrieben von ihrer eigenen Ehre, von ihrem eigenen Stolz, der verletzt wurde. Ihnen geht es nicht zuerst um die Ehre ihrer Schwester, sondern es geht um ihre eigene Ehre. Sie werden zornig. Was sagt Jakobus über den Zorn eines Mannes? Jakobus 1, seid langsam zum Reden, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Mannes bewirkt nichts Gutes. Zorn ist ein Werk des Fleisches. Zorn hat was mit Selbstgerechtigkeit zu tun, mit Stolz. Und wenn dein Stolz gepikst ist, dann wirst du zornig und explodierst. Wenn du die Dinge nicht unter Kontrolle hast, wenn die Dinge nicht nach deiner Nase laufen, dann verlierst du die Beherrschung, weil du nicht mehr alles beherrschst. Zorn ist ein Werk des Fleisches. Wenn du zornig wirst, dann erinnere dich daran und kehre um. Diese Männer wurden zornig und was sie in ihrem Zorn getan haben, ist furchtbar. Der Zorn eines Mannes bewirkt nichts Gutes. Und Hamor redete mit ihnen und sagte, mein Sohn Sichem, seine Seele hängt an eurer Tochter. Gebt sie ihm doch zur Frau und verschwägert euch mit uns. Gebt uns eure Töchter und nehmt euch unsere Töchter und bleibt bei uns wohnen und das Land soll offen vor euch liegen. Bleibt, verkehrt darin und macht euch darin ansässig. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, lasst mich Gunst finden in euren Augen. Was ihr mir gesagt, will ich geben. Legt mir sehr viel auf als Heiratsgeld und als Geschenk. Ich will es geben, so wie ihr es mir sagt. Nur gebt mir das Mädchen zur Frau. Die ganze Situation ist so verdreht hier. Die Welt zieht. Und das Ansinnen der Welt ist, verschwägert euch mit uns. Werdet eins mit uns. Geht auf in unserer Kultur. Macht euch eins mit uns. Ja, der Zorn der Brüder soll dadurch besänftigt werden, dass sie ja auch schöne Frauen bekommen, ne? Die ihnen willig dienen sollen. Hier aber kein Wort von der Untat. Von dem Verbrechen, was geschehen ist. Es wird einfach unter den Teppich gekehrt. Aber Gott sagt, wenn ihr eure Sünde bekennt, dann ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünde vergibt. Da antworteten die Söhne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hamor mit Hinterlist und redeten, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte. Und sie sagten zu ihnen, wir können das nicht tun, unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter der Bedingung wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr werdet wie wir, indem sich alles Männliche bei euch beschneiden lässt, dann wollen wir euch unsere Töchter geben und unsere eure Töchter nehmen. Und wir wollen bei euch wohnen bleiben und zu einem Volk werden. Wenn ihr aber nicht auf uns hört, euch beschneiden zu lassen, dann nehmen wir unsere Tochter und ziehen weg. Okay. Ihr müsst euch beschneiden lassen, dann können wir das machen. Das ist natürlich nur ein Trick. Aber manchmal begegnet das einem auch in der Welt so oder auch heute so. Ne? Da kommt ein Paar zu mir und sagt, der Mann sagt, ja, wir wollen heiraten. Und die Frau sagt, ja, ich will ihn heiraten. Und er sagt, ja, ich will sie heiraten. Sie ist aber, ja, kann sie bei euch getauft werden? Weil ich darf sie nur heiraten, wenn sie getauft ist. Das gibt's in Deutschland so nicht. Ne? Sind auch Leute aus einer anderen Kultur gewesen. Ja, sie ist doch Christin. Sie glaubt ja auch an Gott. So schieben wir uns, machen wir uns das zurecht sozusagen. Ne? Wir suchen nach irgendwas. Ja, sie ist ja auch Mitglied in der Kirche. Sie fordern die Bescheidung, aber sie fordern eigentlich nicht das, was eigentlich das Herz sein sollte. Sie fordern nicht die Bekehrung zu Gott. Sie fordern die Beschneidung. Und natürlich ist es am Ende nur ein Trick, um sie fertig zu machen. Aber man sieht, es ist überhaupt keine geistliche Gesinnung in diesen Söhnen hier. Und da sehen wir, was es mangelt in Jakob. Er ist kein Vater. Wie hat er seine Söhne gelehrt? Was ist ihnen wichtig? Ihre eigene Ehre, ihr verletzter Stolz. Und wo ist Jakob hier in diesem ganzen Abschnitt? Er tritt hier gar nicht auf, er sagt gar nichts dazu. Warum sagt er nichts? Da steht am Anfang, dass er schwieg. Er schwieg dazu. Anstatt aufzustehen und sich und seinen Vater zur Rechenschaft zu ziehen, für seine Tochter einzustehen, wenn er denn schon versagt hat, sie einfach loslaufen zu lassen in die Welt, dann versagt er hier nochmal mehr darin, dass er nicht die Verantwortung für seine Tochter übernimmt und für seine Söhne, sondern er lässt die Söhne machen. Und die Söhne sind voll im Fleisch. Und ihre Worte waren gut in den Augen Hamors und in den Augen Sichems, des Sohnes Hamors. Und der junge Mann zögerte nicht, dies zu tun, denn er hatte Gefallen an der Tochter Jakobs. Was lässt man nicht alles mit sich machen, wenn man verknallt ist? Ne? Wenn man getrieben ist von seiner Begierde? Wenn man eine Bindung eingegangen ist? Was lässt man nicht alles mit sich machen? Ja, man lässt sich auch beschneiden als erwachsener Mann. Unter nicht solchen Umständen, wie das heute in Krankenhäusern stattfindet. Und er genoss mehr Ansehen als alle im Haus seines Vaters. Das ist ja ein interessanter Typ. Der genießt so hohes Ansehen und ist ein Vergewaltiger. Aber ist es nicht in der Welt auch so? Wir hatten einen Bundespräsidenten, ne, also nicht der gegenwärtige, aber der Bundespräsident davor. Also in vielen Dingen achte und respektiere ich ihn, muss ich ehrlich sagen. Aber dieser Mann ist ein Pastor, nennt sich Pastor, war Pastor und hat eine Ehefrau, lebt aber mit einer anderen Frau zusammen und ist mit ihr durch die Gegend gezogen. Das war seine First Lady sozusagen. Tolles Vorbild, ne? Kann man machen, ne? In Deutschland hoch angesehen. Und Hamor und sein Sohn Sichem kamen in das Tor ihrer Stadt und sie redeten zu den Männern ihrer Stadt und sagten, diese Männer sind friedlich gegen uns gesinnt. So mögen sie im Land wohnen bleiben und darin verkehren. Und das Land, siehe, nach beiden Seiten ausgedehnt, liegt es vor ihnen. Wir wollen uns ihre Töchter als Frauen nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Nur unter der Bedingung wollen die Männer uns zu Willen sein, bei uns zu wohnen und ein Volk mit uns zu werden, das sich bei uns alles Männliche beschneiden lässt, so wie sie beschnitten sind. Ihre Herden und ihr Besitz und all ihr Vieh, werden die nicht uns gehören? Habgier treibt sie an. Er weiß, wie er seine Leute kriegen kann. Da springt eine Menge Gewinn bei raus. Lass uns das machen. Nur lasst uns ihnen zu Willen sein und sie werden bei uns wohnen. Und im Endeffekt, er manipuliert seine Leute, um das zu kriegen, was er will. Die Diener. Da hörten auf Dahamor und auf seinen Sohn Sichem alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. So ließ sich alles Männliche beschneiden, alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. Wir werden auch oft, das ist wie so eine Herde Schlachtvieh hier. Na, die werden getriggert durch Habgier und die laufen alle hinterher. Und wenn du unsere Welt anguckst, überall wird unsere Habgier getriggert. Das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Und wir rennen alle hinterher. Wir sagen, ja, das muss ich haben, das muss ich haben, das muss ich haben. Und wir werden zum Schlachtvieh. Wir lassen uns manipulieren. Ja, wir wissen ja, ja, Werbung, klar, die manipuliert Leute. Ja, ich weiß, dass Werbung, ne, Menschen manipuliert. Aber mich nicht, weil ich weiß ja, dass Werbung mich manipuliert. Aber dass sie mich trotzdem manipuliert, obwohl ich weiß, dass sie mich manipuliert, das weiß ich anscheinend nicht. Wie sehr ich, während ich in dieser Welt lebe und denke, ich bin völlig unabhängig von dieser Welt, doch so stark geprägt bin von dieser Welt. Ich habe heute ein Gespräch mit einem jungen Bruder gehabt, wo genau das eigentlich deutlich wurde. Auf der einen Seite weiß ich, was gut ist. Ich kenne doch die Lehre Gottes. Ich weiß, woraus es ankommt in der Partnerwahl. Und dennoch stelle ich fest, wie stark bin ich eigentlich getrieben von diesen äußerlichen Dingen, von Schönheit und irgendwie, ob mir das Mädel liegt, sag ich mal, anstatt auf das zu gucken, was Gott eigentlich wichtig ist. Und man merkt das plötzlich, wie stark bin ich eigentlich geprägt von dieser Welt. Ich dachte, ich bin so ein richtig geistlicher Typ, der richtig gut gelehrt ist, richtig gut unterwegs ist, richtig gut hinter dem Herrn her. Und jetzt stelle ich fest, ich bin ja doch so krass geprägt von der Welt und ihrem Denken. Wir sind so leicht manipulierbar, Geschwister. Und das geht nicht anders, als dass wir ran, hin zum Wort, hin unter die Prägung des Wortes, immer wieder umkehren, immer wieder sich durchleuchten lassen. Herr, erforsche mich und erkenne, wie ich es meine. Und es geschah am dritten Tag, als sie in Schmerzen waren, da nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, jeder sein Schwert und kamen ungehindert gegen die Stadt und erschlugen alles Männliche. Auch Hamor und seinen Sohn Sichem erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und nahmen Diener aus dem Haus Sichems und gingen davon. Würde einen wunderbaren, klasse Film machen heutzutage. Ja klar, logisch, Amoklauf, zack, schönes Gemetzel und Rache ist Blutwurst, jawohl. Das bockt gar nicht, meinst du? Wenn das Blut dann so spritzt und so. Bock nicht? nein. Okay, gut. Es ist grausam, es ist furchtbar hier. Es ist furchtbar, es ist schlimm. Das ist grauenvoll. Das ist der ungehinderte Zorn, der sich hier auslebt. Die Rachlust. Es ist die Selbstgerechtigkeit, die sich hier auslebt. Das ist die Selbstgerechtigkeit in ihrer höchsten Form. Ja! Mach sie alle nieder. Los, Simeon, komm, rauf damit. Ab mit dem Kopf und zack und dies und das. Ne? Rache. Getrieben. Von der eigenen Selbstgerechtigkeit. Das macht Selbstgerechtigkeit aus uns. Wenn wir herabschauen auf andere, wenn wir denken, wir sind besser als andere, das macht der gekränkte Stolz aus uns. Tiere. Nein, schlimmer als Tiere. So sind Tiere ja nicht. Die Söhne Jakobs kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil sie ihre Schwester entehrt hatten. Ihre Schafe und ihre Rinder und ihre Esel und alles, was in der Stadt und was auf dem Feld war, nahmen sie und all ihr Vermögen und alle ihre Kinder und alle Frauen führten sie weg und plünderten auch alles, was in den Häusern war. Da sagte Jakob, jetzt kommt endlich Jakob ins Spiel, zu Simeon und Levi: Ihr habt mich ins Unglück gebracht, indem ihr mich stinkend gemacht bei den Bewohnern des Landes, bei den Kanaanitern und bei den Perisitern. Ich aber bin ein geringes Häuflein. Wenn sie sich gegen mich versammeln, werden sie mich schlagen und ich werde vernichtet, ich und mein Haus. Sie aber sagten: Durfte er unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Ein ganz finsteres Kapitel. Auch in Jakobs Leben ist es ein ganz finsteres Kapitel. Am Ende ist er nur besorgt um sein eigenes Leben, um sein Ansehen bei den Nachbarn und dass nicht am Ende er dann der Leidtragende ist. Das ist das Fleisch. Es ist mit sich selbst beschäftigt. Es ist auf sich selbst bezogen. Das Fleisch möchte geehrt werden. Es möchte groß sein und stark. Das Fleisch ist selbstgerecht, überheblich, anmaßend. Es schaut auf andere herab. Es ist leicht zum Zorn zu reizen und ist dann brutal und zerstörerisch in dem, was es dann anrichtet, wenn der Zorn erstmal freien Lauf hat. Und Gott sprach zu Jakob: Mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Gott sagt: Komm, verlasse Sichem. Verlasse diesen Ort, wo du dich selbst erhebst. Verlasse diesen Ort, wo du mit der Welt flirtest. Verlass diesen Ort, wo dein Fleisch regiert und Vernichtung und Zerstörung anrichtet. Verlass diesen Ort und geh zu Bethel, zum Haus Gottes, zu dem Gott, der dir begegnet ist auf deinem Weg ganz am Anfang. Kehre zurück. Vater, wir danken dir dafür, dass du Jakob nicht verworfen hast nach all diesem furchtbaren Übel, sondern dass du ihn gerufen hast zur Umkehr, zurück zu dir. Herr, und du kennst unser Leben, du kennst unsere Situation, wo wir jetzt gerade stehen, wo wir jetzt gerade sind. Du weißt, du kennst viel besser, wie unser Leben ist. Und Jakob dachte, dass alles in Ordnung wäre in seinem Leben. Er hat bekannt, Gott ist der Gott Israels. Er hat dir einen Altar gebaut in Sichem. Und dennoch hat er so versagt, weil sein Leben nicht richtig war mit dir. Weil er nicht nach Bethel gekommen ist. Weil er nicht die ganzen Götzen aus seiner Familie verbannt hat. Weil er nicht die Aufgabe wahrgenommen hat als Vater in seinem Hause. Herr, bitte vergib du uns, wo wir versagen, wo wir nicht das sind, was wir sein sollen. An unseren Kindern. Wo unsere Kinder hineinrutschen in die Welt. Wo sie, das erleben, was Dina erlebt hat. Und wo auch der Zorn der Brüder sich ausleben konnte und du nicht Einhalt Jakob nicht Einhalt geboten hat. Jesus, wir bitten dich, dass du uns reinigst davon, von all der Sünde, wo wir versagt haben, wo wir stumm geblieben sind, wo wir nicht aufgestanden sind, wo wir wie Adam Eva im Stich gelassen haben. Herr, vergib du uns unsere große Schuld und reinige du uns davon und hilf du uns wirklich, die Männer, die Väter zu sein, die wirklich hineingehen und hineinwirken in unsere Familien hinein, zum Segen für unsere Kinder. Auch in der Gemeinde, Jesus, dass wir hineinwirken und unsere Kinder stark machen im Widerstand gegen das Böse. Auch im Erkennen all des Bösen, was um sie herum ist, die Verführung, aber auch, was in ihnen selbst drin ist. Herr, vergib du uns und reinige du uns. Und danke für dein Blut und dein Leib, was wir jetzt nehmen können, im Wissen darum, dass du wirklich alle Sünde gesehen hast und alle Sünde getragen hast. Denn wenn wir unsere Sünde bekennen, dann wirst du all unsere Sünde, egal was es auch immer gewesen sein mag, bis hin zu Vergewaltigung und Mord, Herr, du hast das erduldet am Kreuz, diese Vergewaltigung, diesen Mord, damit wir Vergebung und Erneuerung unseres Lebens erfahren können. Danke für diese große Gnade, Herr. Amen.